Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Ich lasse Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Am Dienstag war Super Tuesday und jetzt ist endgültig klar, bei der US-Präsidentschaftswahl wird es zur Neuauflage des eigentlich relativ unbeliebten Zweikampfs zwischen Donald Trump und Joe Biden kommen. Was das heißt, was die Aussichten bis November sind und darüber hinaus, darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Sabine Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin der Taz und mit mir sind heute hier
Barbara Junge, ich bin eine der beiden Chefredakteurinnen der Taz und ehemalige US-Korrespondentin und nach wie vor leidenschaftlich an dem Thema dran.
Bernd Pickert in der Auslandsredaktion der Taz, seit vielen Jahren zuständig für die USA und Lateinamerika.
Und zugeschaltet ist uns aus den USA unser Korrespondent Hans-Jürgen May. Hallo Hans-Jürgen, wo erreichen wir dich denn?
Hallo zusammen. Ja, ich sitze hier in einem Vorort von Washington D.C. in Alexandria, Virginia.
Okay, super. Vielleicht muss ich noch ganz kurz sagen, weil die Dinge ja so ein bisschen im Fluss sind. Wir nehmen am Mittwoch, Spätnachmittag, deutscher Zeit auf. Bei dir ist natürlich eine andere Zeit, Hans-Jürgen. Vielleicht kannst du einfach mal zum Anfang sagen, wie hast du eigentlich diesen Super Tuesday in den USA erlebt?
Ja, ich war natürlich sehr beschäftigt, viele Texte, viele Interviews geführt. Aber wie ihr wisst, Super Tuesday, es waren gestern 15 Bundesstaaten, die gewählt haben. Natürlich besonders hier in Washington, in der Hauptstadt. Es ist fast wie ein Super Bowl. Die Bars haben keine Sportereignisse gezeigt, sondern es war wirklich Election Coverage, die im Fernseher liefen, CNN, Fox News, MSNBC. Und die Leute, ja, sie hatten Spaß, tranken Bier, hofften, dass Biden und Trump wirklich ihre Vorwahlen gewinnen werden. Und so ist es ja dann auch gekommen. Also es gab keine Überraschungen. Niemand hat etwas anderes erwartet. Aber trotzdem, die Leute hier leben Politik. Und das hat sich auch gestern wieder gezeigt. Ich war sogar bei einer Watch Party in Arlington mit Republikanern. Und ja, also jedes Mal, wenn wieder ein Ergebnis verkündet wurde, dass Trump wieder einen Bundesstaat gewonnen hatte, gab es Jubel, es gab sogar ein bisschen Freibier und ja, die Leute hatten Spaß.
Hans-Jürgen, bei was für einer Sorte Republikanern warst du denn?
Ich würde sie als moderate Republikaner bezeichnen, aber auch hier halten MAGA Republicans immer mehr Einzug, also Trumps Seite der Republikaner, Make America Great Again, mit ihren roten Kappen, gab es auch gestern wieder. Doch Northern Virginia hier ist eigentlich sehr demokratisch veranlagt. Das sind, wie ihr euch vorstellen könnt, viele Leute ziehen nach Northern Virginia, um in Washington zu arbeiten. Also Republikaner sind hier wirklich in der Unterzahl. Das trifft nicht auf den ganzen Bundesstaat Virginia zu, sondern nur hier im Norden. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, die Anzahl an Republikanern und auch die Anzahl, die immer lauter für Trump sich aussprechen, wird auch in Northern Virginia immer größer. Also zumindest fühlt es sich so an in diesem Wahljahr.
Ja, da werden wir ja im Detail noch drauf kommen. Babs, vielleicht kannst du einmal kurz sagen, wie ist aus deiner Sicht die Ausgangslage jetzt nach diesem Super Tuesday?
Also ich muss zugeben, anders als Hans-Jürgen hat mich dieser Super Tuesday nicht wirklich erreicht, nicht beschäftigt, weil es oder so vollkommen klar war, wie es ausgehen wird, ob jetzt Nikki Haley noch einen Bundesstaat gewinnt oder nicht. Also seine Trumps Konkurrentin ist für das Ergebnis völlig egal. Das Einzige, was mich interessiert hat, ist nochmal im Detail zu sehen, wie viele bekommt er nicht. Also allgemein wird ja gesagt, Donald Trump hat 70% und 30 der Republikaner sind nicht bei ihm. Das immer mal wieder abzugleichen, in der Hoffnung, dass von diesen 30% sich ausreichend Leute, Wählerinnen und Wähler zu Biden hinwenden. Das ist eigentlich das, was ich die ganze Zeit beobachte. Dass es zu dem Duell kommen würde, war völlig klar. Es sei denn, einer ist jetzt so alt, dass er umfällt. Ich hoffe es bei dem einen mehr als bei dem anderen. Die Fronten sind klar. Ich glaube, auf der Trump-Seite noch mehr als auf der Biden-Seite, weil da ziemlich große Friktionen auch sind.
Bernd, du hast heute kommentiert, dass das eigentlich von Trump, so wie er jetzt dahin gekommen ist, eine strategische Meisterleistung, glaube ich, war dein Zitat. Was ist daran strategisch und was Meisterleistung?
Trump ist als sehr unbeliebter Präsident 2020 abgewählt worden. Knapp abgewählt worden nur. Also im Popular Vote zwar mit vielen Stimmen und letztendlich im Electoral College auch mit vielen Wahlleuten, aber in den einzelnen Bundesstaaten, auf die es ankam, doch mit relativ knappen Margins. Und eigentlich, wenn du einmal abgewählt bist, bist du eigentlich weg. Und er hat vom Tag 1 an, nicht nur mit der Wahllüge, also er habe die Wahl gar nicht wirklich verloren und so weiter, sondern auch damit, dass er sehr schnell wieder angefangen hat, wieder zu Rallies einzuladen, dass er die Community, die MAGA-Community zusammengehalten hat und sich dann auch ganz früh wieder als Kandidat neu aufgestellt hat, hat er was strategisch durchgezogen, um an diesem Punkt jetzt wieder anzukommen, weil das war ja nicht abzusehen. Wir haben damals auch darüber gesprochen, wie groß wird sein Griff auf die republikanische Partei noch sein? Wird sie es jetzt schaffen, sich neu zu emanzipieren? So leichte Anzeichen gab es ja auch unmittelbar in den Tagen danach. Das fiel dann relativ schnell in sich zusammen und heute hat er die Partei noch viel stärker dominiert, noch mehr Einfluss und Druck auf die Partei aus als damals. Bis hin dazu, dass er es jetzt geschafft hat, dass Mitch McConnell, der langjährige republikanische Senatsfraktionschef, jetzt erklärt hat, Ende dieser Legislaturperiode, was nicht sein Ende ist, er hat noch 2 Jahre länger, aber Ende dieser Kongressperiode, also Ende des Jahres, zurückzutreten von seinem Amt, weil er jemand ist, der zum Beispiel eben solche Deals überparteilich dann doch immer noch aushandeln konnte und wollte, während die Trump-Leute im Repräsentantenhaus jeden Deal zunichte machen, der Biden irgendetwas ermöglichen könnte und so. Und das ist schon was ich denke, also er hat die Partei unter sich gekriegt, er hat es geschafft, dass das Migrationsthema, was sein einziges und wichtigstes ist, insgesamt als größtes und wichtigstes Thema gesehen wird. In allen Nachwahlumfragen war das jetzt so in allen Staaten. Das ist ein Erfolg. Er hat es geschafft, dadurch, dass er so früh kandidiert hat, dass er sämtliche Verfahren, von denen er wusste, dass sie auf ihn zukommen, so darstellen konnte, als ob das eben eine Regierungs Komplott ist, um einen unliebsamen Oppositionskandidaten zu verhindern. Er hat es geschafft, dass ihm das alles überhaupt gar nicht schadet, die ganzen Verfahren. Also das ist schon, das muss man erstmal hinkriegen. Und dann gewinnt er in einer Dominanz die Vorwahlen, wie es vorher noch nie einem Nicht-Incumbent, also einem nicht aktuellen Amtsinhaber gelungen ist. Das ist schon eine ziemliche Meisterleistung.
Okay, das müssen wir, glaube ich, ein bisschen auseinandernehmen in die Einzelteile. Vielleicht nochmal an euch beiden anderen die Frage. Seht ihr das auch so, dass er tatsächlich sich die Partei eigentlich wieder untertan gemacht hat quasi?
Also wieder ist die falsche Formulierung. Er hat sie sich noch stärker untertan gemacht. Das hat Bernd ja im Grunde gerade auch geschildert. Er hatte den Griff nie verloren auf diese Partei. Also wir haben immer hingeguckt und gehofft, weil es gibt ja tatsächlich noch so normal denkende Republikaner. Aber die hatten keine Chance von Anfang an.
Woher kommt denn das?
Das ist eine sehr gute Frage, aber ich glaube, es liegt wirklich an dieser Bewegung, die er damals 2015 ausgelöst hat und die bis heute wirklich anhält, also seit mittlerweile 9 Jahren. Er hat wirklich Leute angesprochen, die sich wirklich immer zurückgelassen fühlen. Also wir sehen es auch jetzt wieder, also gestern, wie ich mit Menschen hier gesprochen hatte, außer der Einwanderungskrise und der Situation an der US-Südgrenze, sprachen Leute auch immer wieder, wie teuer das Leben ist. Inflation war jedes Mal wieder ein Thema. Und sie glauben, dass Trump Abhilfe schaffen könnte. Mir wird ständig gesagt, dass unter seiner Regierungszeit es der USA nie besser ging wirtschaftlich. Natürlich ist das nicht hundertprozentig zutreffend. Aber die Leute glauben es. Und wie so oft, es ist die Wirtschaft, die am Ende über viele Stimmen entscheidet. Und ich glaube, die Wirtschaft, die Angst vor der Einwanderung, vor den Ausländern, ist wirklich etwas, dass die Leute hier, also zumindest ein Großteil der Leute, die in ländlichen Gegenden wohnen, wirklich anspricht.
Hans-Jürgen, ich würde dich gerne auch was fragen, weil gerade das Wirtschaftsthema, das beschäftigt mich schon, weil wenn du dir die makroökonomischen Zahlen anguckst, die Inflation geht runter, die Arbeitslosigkeit ist runter, 15 Millionen Jobs sind ja tatsächlich dazu gekommen unter Biden, dem Stock Market geht's gut. Gut, da sagt dann Trump, dem geht's nur deshalb gut, weil alle glauben, dass ich wieder gewinnen werde und so weiter, das ist Quatsch. Aber warum ist, obwohl die makroökonomischen Zahlen ganz gut sind und normalerweise einem Amtsinhaber entgegenkommen müssten, warum ist das Empfinden doch so, es geht uns nicht gut und unter Trump würde es besser werden?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, Ökonomen haben das versucht, in vielen Studien wirklich zu untersuchen. Wenn ich einfach nur hier in der Gegend mich umsehe, wo ich lebe, hier in Northern Virginia und Washington und Maryland, also diese drei Bundesstaaten, es geht vielen Menschen wirklich nicht gut. Ich glaube nicht, dass das wirklich die Schuld von Präsident Biden ist. Du hast, wie du gesagt hast, also wenn man sich die Zahlen ansieht, die wirtschaftlichen Zahlen, dann geht es dem Land eigentlich entsprechend okay. Natürlich sind Dinge teurer geworden durch die Inflation, aber die ist auch rückgängig. Aber es kommt bei den Menschen sehr wenig an. Zumindest ist so der Anschein. Mir wird noch immer, ihr kennt es mit Sicherheit, mir wird immer wieder draußen vor der Tür der Benzinpreis wird mir vor der Nase gehalten. Es geht uns nicht gut, weil die Zeiten von $2 für eine Gallone sind vorbei. Und es gibt Leute, die wollen das zurück, auch wenn es wahrscheinlich nie wiederkommen würde. Und es ist auch so diese Nostalgie, die diese Menschen haben mit diesen 4 Jahren unter Trump. Also ich glaube, kurz nach dem 6. Januar und nachdem wirklich so alles gegen Trump sprach, es ist so wie an eine Ex-Freundin zurückdenken oder einen Ex-Freund. Man erinnert sich doch oft nur noch an die schönen Zeiten. Und so scheint es hier auch wieder zu sein, wenn sich die Leute an Trump und die wirtschaftliche Situation damals erinnern. Warum die Leute es so empfinden, obwohl es doch einigen und so wie mir und anderen wirtschaftlich gut geht und auf solidem Fuß stehen, das kann ich dir nicht sagen, warum das Empfinden nicht wirklich überall ankommt.
Hans-Jürgen, ich gehe davon aus, dass wenn es nicht das Wirtschaftsthema wäre, dass es andere Themen wären, von denen die Leute sagen, das hat er besonders gut gemacht oder das macht der andere ganz schlecht, weil die Leute wollen Trump glauben, ganz offenkundig. Sie wollen auch an ihn glauben. Die Erklärung dessen müssen wir in die Theorie des Populismus leider reingehen. Es funktioniert einfach. Weil es ist ja jetzt nicht so, also die wirtschaftliche Situation hat sich natürlich verschlechtert. Wir hatten diese Corona-Zeit. In der Corona-Zeit war anfangs ja noch Trump Präsident. Da ging es den Leuten auch nicht gut. Also da ging es ihnen gesundheitlich nicht gut. Sozial wurde ganz viel einfach geschlossen. Den Leuten ging es nicht gut. Es ist eher so, meiner Meinung nach zumindest, dass die Menschen glauben wollen, dass er da irgendwas gut macht, weil die anderen sind schlecht für sie und die anderen sind dann personifiziert. Biden könnte auch jemand anders sein.
Es gab ja eine Umfrage, ich meine, ihr wisst es besser als ich, aber wo die Leute, die Trump beim letzten Mal gewählt haben, befragt wurden und offensichtlich haben mehr oder minder alle gesagt, wir würden ihn jetzt wieder wählen, trotz dieser ganzen Geschichten, die passiert, also das Sturm aufs Kapitol, diese ganzen Lügen, diese ganzen Verfahren, vulgär, sexualisierte Übergriffe und so, das ganze Programm. Ist das jetzt inzwischen so eine Art Personenkult? Ich habe auch, als ich jetzt in Vorbereitung auf den Podcast noch mal ein bisschen gelesen habe, habe ich sogar gelesen, es hätte sektenähnliche Züge. Oder ist es das eine politische Überzeugung, die da jetzt das Entscheidende ist? Wie seht ihr das?
Also ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen beides, aber das gilt auch nicht für alle, die ihn wählen. Also diejenigen, die zu den Trump-Rallies hingehen, diejenigen, die zwar sagen, oh, das Leben wird so teuer, aber sich für 3.000, 4.000 Euro Merchandise-Krempel von Trump kaufen, das ist Kult. Da bist du wirklich in einem sektenähnlichen Dings drin. Es gibt ja viele US-Reporter auch, die regelmäßig zu solchen Veranstaltungen hinfahren und dann Leute befragen und sie schlichtweg mit Fakten konfrontieren, zum Teil mit Videos oder Posts von Trump selber oder von Melania oder sonst was, sowohl zum 6. Januar, zu den letzten Wahlen und Ähnlichem. Und sobald das dem widerspricht, was die Leute glauben, sagen sie, es ist alles fake. Glauben wir nicht. Also da kommst du auch nicht mehr ran, nicht? Und das ist wirklich ein unfassbarer Kult geworden. Aber ich glaube nicht, dass er, wenn er angewiesen wäre, nur auf die Stimmen derer, die so auf ihn sind, dann würde er die Wahlen verlieren, ganz sicher. Und dann bräuchten wir uns nicht so viele Gedanken machen. Was ich aber schon glaube, ist, dass etliches von dem verschwörungstheoretischen Denken, von den Erklärungsmustern, die wir ja auch hier kennen, also The Great Replacement Theory, also der große Bevölkerungsaustausch, das hat ja in den USA, ging das mal los, schwappte dann nach Europa rüber, ist jetzt in den USA Mainstream auf der republikanischen, trumpistischen Seite. Da war es vorher nicht, da war es auch 2016 noch nicht, als Trump das erste Mal drankam. Da ist eine ganze Menge passiert, glaube ich, in den letzten Jahren, dass diese ideologischen Ansätze, die über das klassisch konservativ, christlich konservativ Konservative, also gegen Abtreibung, für Gun Rights und so weiter hinausgehen, die sind verfestigt worden inzwischen und die sind viel, viel breiter geworden. Da glaube ich, das ist einer der Punkte, warum Trump auch mit den anderen Sachen, da sagen sie dann, entweder glauben sie wirklich, das ist eine Biden-Komplott oder ein Komplott des Deep State, um Trump auszuschalten, wenn sie ihm, sie wollen ihm alles anhängen, oder es ist ihnen wirklich egal. Oder wie seht ihr es, Hans-Jürgen?
Ja, ich kann dir da nur beistimmen, Bernd. Also ich war erst vor knapp 2 Wochen hier in Washington, war CPAC, die konservative große Veranstaltung, und Trump war natürlich auch da. Und ja, das sind genau die, die du angesprochen hattest. Das ist Personenkult. Menschen angezogen wie die US-Flagge. Ich hatte eine Frau getroffen, die hatte ein Kostüm an und sah aus wie die Freiheitsstatue. Und es geht wirklich nur um Personenkult dabei. Populistische, einfach Dinge loszuwerden, die einfach wirklich keinen Platz haben in der breiteren Gesellschaft. Aber es stimmt auch, dass mehr und mehr Menschen wirklich, ich glaube, ich gehe wieder darauf zurück, wo ich vorher kurz darauf angesprochen hatte, dass im Moment Leute, die fühlen, dass es ihnen unter Biden nicht gut geht, Trump eine zweite Chance geben wollen. Und ich glaube, das ist einfach ganz interessant, dass es Menschen sind, die weder Trump eine tolle Person finden, die seine Persönlichkeit mögen, die vielleicht gar nicht glauben, dass er wirklich so die beste politische Lösung sei, aber einfach nur glauben, er wäre besser für sie persönlich als Biden und die Demokraten.
Babs, du hast ja vorhin schon gesagt, irgendwie es gibt diese Aufteilung bei den Republikanern 70-30 oder so. Es gab ja diese ganzen Stimmen für Nikki Haley, die hat zwar irgendwie nur 2-mal gewonnen, aber sie hat ja überall Stimmen bekommen. Wenn man das addiert, könnten das ja entscheidende Stimmen sein. Wie schätzt ihr das ein? Ich habe irgendwie vorhin noch mal nachgelesen, es gab offensichtlich so eine CNN-Nachwahlbefragung in North Carolina. Da haben unter den Haley-Wählern 81% gesagt, sie würden jetzt nicht automatisch für Trump stimmen, wenn Haley raus ist und quasi klar ist, dass Trump der Kandidat wird. Wie schätzt ihr das ein? Wie groß ist noch der Anteil der eigentlich Republicans, die sagen, nee, da gehen wir wirklich nicht mit, im Zweifelsfall dann doch lieber ein Demokrat als dieser Verrückte?
Also es gab viele Umfragen in der Richtung. Ne? Nach South Carolina zum Beispiel, was ja Haleys eigener Bundesstaat war, den sie trotzdem ziemlich krachend verloren hat, da gab es eine Nachwahlumfrage unter Haley-Wähler und Wählerinnen, die sagte, ungefähr die Hälfte von denen würden nicht Trump wählen, wenn er der republikanische Nominee werden sollte. In anderen waren die Prozentsätze ein bisschen anders. Aber es ist im Moment das, was die Biden-Kampagne auch als ihre eigene große Hoffnung diskutiert. Entweder, dass die Leute gar nicht zur Wahl gehen, das hilft ja auch im Zweifelsfalle, oder aber, dass sie dann vielleicht doch sagen, also lieber Biden als Trump, wobei ich Letzteres ehrlich gesagt für unwahrscheinlicher halte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich meine, auch Nikki Haley, sie ist uns zwar hier, weil sie uns im Vergleich zu Trump erscheint sie uns noch leichtlich normal, aber sie ist eine erzkonservative Republikanerin für striktes Abtreibungsverbot und. Also das ganze normale republikanische Programm fährt sie auch ab, mit dem wir auch nicht einverstanden wären. Und eigentlich ist das, was sie, aber auch jetzt erst in den letzten Wochen der Kampagne, ist sie ja erst auf Trumps Behavior und auf den Wahlen und auf die Außenpolitik und so weiter eingegangen und hat ihn wirklich zum Ziel gemacht. Vorher hat sie ja alles gemacht, um die Trump-Basis nicht gegen sich aufzubringen, ähnlich wie es Ron DeSantis vorher gemacht hat, ähnlich wie es Vivek Ramaswamy vorher gemacht hat, eigentlich alle Trump-Talking-Points unterstützt haben, nur gesagt haben, ich bin halt anders, ich bin jünger oder irgendwie sowas, aber ihn nie kritisiert haben. Das hat sie anders gemacht jetzt. Ne? Und das kann auch vielleicht in ihrer Kampagne und auf ihre Wähler ein bisschen Einfluss ausgeübt haben jetzt. Und sie hat ja auch heute, wir zeichnen ja am Mittwoch auf, heute hat sie ihren Rückzug erklärt, und sie hat Trump nicht unterstützt, sondern sie hat gesagt, Trump, du musst dir das Vertrauen meiner Wähler und Wählerinnen musst du dir erstmal verdienen. Das kann ein Einfallstor sein für die Biden-Kampagne. Ich weiß, dass es genauso diskutiert wird. Ob es ihnen gelingt, mal gucken.
Ja, und Nikki Haley hat zumindest auch nicht gesagt, wählt nicht Trump. Also sie hat sich auch wirklich nicht distanziert, sondern er muss sich erst das Vertrauen wieder erarbeiten. Ist ein indirekter eine indirekte Empfehlung fast schon für diesen Verrückten. Also das, man hätte erwarten können bei ihrem, angesichts ihres Auftretens der letzten Wochen, dass sie sich davon deutlicher distanziert, hat sie gar nicht getan. Nur bestimmt nicht Nikki Haley, wie die Leute sich dann verhalten, aber in den USA hat das schon einen gewissen Einfluss auf jeden Fall, weil die Leute sich ja, also die eingeschriebenen RepublikanerInnen, die bei den Vorwahlen antreten, sind ja tatsächlich auch mehr involviert, als das hier bei uns der Fall ist. Das heißt, so eine Verortung dann, er kann euer Vertrauen wieder gewinnen, heißt tatsächlich nicht unbedingt, dass diese 70-30-Hoffnung aufgeht. Da glaube ich auf jeden Fall auch dran. Allerdings entscheidend wird ja trotzdem sein, wie das in den Swing States, in den paar wenigen Staaten ausgeht, die tatsächlich umstritten sind. Bernd und ich haben neulich über Michigan lange geredet, was eine der ganz schwierigen Staaten sein wird. Pennsylvania müsste es noch sein, Wisconsin. Darauf werden sich jetzt alle konzentrieren und nicht so sehr auf das allgemeine Verhältnis von 70-30. Davon hat niemand was.
Noch eine Frage zu Trump, bevor wir vielleicht mal ein bisschen über Biden reden. Diese ganzen Prozesse, Verfahren vom Supreme Court, zivilrechtlich und so weiter. Vielleicht könnt ihr das einmal noch mal ganz ein bisschen auseinanderdröseln und eigentlich unter der Frage natürlich, kann Trump das noch schaden? Jetzt im Augenblick scheint es ja eher so, als würde ihm das sogar noch in die Karten spielen oder hätte es so es würde so seinen Lauf nehmen, dass es nicht richtig schlimm für ihn wird.
Ja, so dieses Sentiment hier, also diese allgemeine Haltung über diese ganzen rechtlichen Verfahren, die ihm am Hals hängen, ist wirklich so nach dem Motto, das soll durchgezogen werden, lass die rechtlichen und Gerichte ihr Ding durchziehen, aber es sollte keinen Einfluss auf die Wahl haben. Also so denken nicht nur Republikaner, sondern auch viele Demokraten. Viele Demokraten, mit denen ich gesprochen habe, wollen eigentlich gar nicht, dass er disqualifiziert wäre für die Wahl, sondern sie wollen ihn wirklich im November an der Wahlurne besiegen. Und das sind zumindest die Dinge, die ich gehört habe. Und auch wenn du dir die Verfassung der USA anschaust, auch wenn er verurteilt wäre, er darf ja trotzdem kandidieren, er darf ja trotzdem auch gewählt werden. Und er könnte ja praktisch auch hinter Gittern als Präsident regieren.
Ja, das ist auch eine verrückte Vorstellung. Nein, es hat ihm nicht geschadet, das haben wir ja gemerkt. Nicht? Im Gegenteil, seine Popularität und seinen Vorsprung, das war ja noch bevor dem Beginn der Vorwahlen, des eigentlichen Vorwahlprozesses, dass die Prozesse eröffnet wurden zumindest. Jedes Mal ist er in Umfragen nur hochgeklettert unter seiner eigenen Base. Insofern hat ihm das nicht geschadet. Es gab allerdings immer eine Reihe von Leuten, auch aus republikanischen Wählern, die gesagt haben, sollte er wirklich verurteilt werden, dann wäre das für mich die überschrittene Grenze, dann würde ich nicht für ihn stimmen. Und insofern ist das, was jetzt passiert ist, natürlich in den letzten zwei Wochen eigentlich mit zwei Entscheidungen vom Supreme Court für ihn eine ganz wichtige Geschichte.
Erklär das nochmal bitte.
Ja, mache ich ja. Es gab die eine Entscheidung, Trump selber klagt ja darauf, dass er für alles, was er in seiner Zeit als Präsident gemacht hat, nicht strafrechtlich belangt werden kann, also eine absolute Immunität für alle möglichen Vergehen genießen könnte. Das betrifft insbesondere die Fälle, wo ihm also vorgeworfen wird, einen Aufstand angezettelt zu haben und die Leute zum Kapitol geführt zu haben. Und der direkte Versuch in Georgia, an Georgia hängt sich's auf, die Wahlergebnisse umzudrehen, also selber, er hat ja mal von Wahlbetrug gesprochen, selber einen Wahlbetrug anzuzetteln. Das sind zwei Verfahren, einmal auf Bundes- und einmal auf Bundesstaatsebene, in denen er angeklagt ist. Dadurch, dass, obwohl das vollkommen absurd ist, nach Auffassung der allermeisten Rechtsexperten, der Supreme Court trotzdem gesagt hat, er nimmt die Klage von Trump auf absolute Immunität erstmal an, fängt im April an, dazu Anhörungen zu veranstalten, braucht dann womöglich noch viele Monate, bis er zu einer Entscheidung kommt. Vielleicht ist die Wahl dann schon gelaufen. Bis dahin liegen die Strafverfahren natürlich on hold, weil das Übergeordnete wäre. Es hätte jetzt eigentlich vorgestern eine Anhörung in dem ersten Verfahren sein sollen. Die ist jetzt verschoben worden, weil das aufgrund dieser Entscheidung des Supreme Courts, diese Klage anzunehmen, jetzt erstmal nicht geht. Sollte Trump wieder gewählt sein, kann er zumindest die Prozesse, die auf Bundesebene gegen ihn laufen, mit dem Federstrich beenden, sein Justizministerium anweisen, das Ganze einzustellen, sämtliche Leute, die wegen des 6. Januars in Haft sitzen, entlassen, amnestieren und sich selber gleich mit amnestieren von zukünftigen Vorwürfen. Insofern, da spielt ihm auch das war das, was ich meinte, mit hat er strategisch nicht schlecht gemacht, mit seinem Anwaltsteam das so lange zu verzögern, bis man an diesen Punkt kommt und dann kriegt man das ganz gut hin. Das ist schwierig, ne? Aber es schadet ihm tatsächlich nicht viel und die Verurteilung, die er gekriegt hat, diese 350 Millionen Schadensersatz, die er zahlen muss, wegen sexueller Übergriffigkeit und Verleumdung. Das, meine Güte, er hat im ersten Wahlkampf gesagt, du kannst grab him by the pussy und das hat ihm nicht geschadet. Ja, da ist Hoffnung mal verloren irgendwie.
Ja, ich denke auch. Also es ist richtig, dass es gemacht wird. Manche Dinge musst du einfach machen. Das kann man ehrlich gesagt vergleichen mit der Diskussion um das AfD-Verfahren hier in Deutschland. Es kann einfach sowohl rechtlich als auch politisch richtig sein, ohne dass es dann auf die Wahlen irgendeinen erhofften Effekt hat. Und unter dem Motto, das ist die andere Seite dessen, was Hans-Jürgen gerade gesagt hat, wird das auch gemacht. Also es wird jetzt nicht nur betrieben, damit Trump, sondern es wird einfach gemacht, weil es richtig ist, tatsächlich nach Auffassung dann eben der Juristen da. Es hat ihm nicht geschadet, er hat es rausgezögert und was man vor allem auch sagen muss, also die elegante Strategie fängt ja sehr viel früher an, nämlich das Justizsystem umzukrempeln während seiner ersten Präsidentschaft. Und damit meine ich nicht nur das Supreme Court, was ihm jetzt den Rücken frei hält ja tatsächlich, sondern großflächig im ganzen Land Staatsanwaltsstellen, Richterstellen, alles zu besetzen. Kommt ihm sehr entgegen, kommt seiner Crowd sehr entgegen. Also ihm kann da wenig angehabt werden, fürchte ich.
Wollen wir uns mal Biden ein bisschen widmen vielleicht? Biden ist 81 Jahre alt. Das ist das, was am meisten über ihn geredet wird im Augenblick. Wenn er auftritt, hat man Angst, dass er hinfällt. Wenn er anfängt zu sprechen, hat man Angst, dass er irgendeinen Fehler macht. Was ist sonst wichtig bei Biden und was spricht für ihn, außer dass er sozusagen der Gegenkandidat zu Trump ist?
Ich habe neulich einen demokratischen Strategieberater getroffen, der mir sagte, Trump ist der einzige Kandidat, den Biden überhaupt besiegen könnte. Das ist natürlich ein vernichtendes Urteil, weil da ist nichts für Biden. Ja, er ist der gute, nicht Vater, vielleicht eher Opa, der es zusammenhält, der Konsensmensch. Und er hat tatsächlich ja viel gemacht. Bernd hat es vorher auch erwähnt. Die Investitionen in Infrastruktur, die Investitionen tatsächlich in erneuerbare Energien, in Technologien. Da ist sehr, sehr viel passiert. Aber das geht am Großteil der Menschen, glaube ich, einfach vorbei. Und er gibt so ein schwaches Bild ab, dass nichts von dem, was er positiv macht, eigentlich hängen bleibt. Man könnte das eine oder andere sagen, aber wenn wir jetzt über die Wahlen sprechen, ist es einfach nicht so wichtig. Auch wenn er jetzt auf den Grenzzug, also auf die Migrationsthematik aufspringt, auch das wird ihm überhaupt nichts nützen. Die Demokraten hoffen auch noch auf das Abtreibungsthema. Er ist ja nicht direkt ein Befürworter von Abtreibung. Er hält sich nur im Rahmen. Er als Katholik sieht das etwas anders. Das heißt, da trägt er auch nichts dazu bei. Ich sehe die Themen eigentlich nicht, die für ihn sprechen würden. Und was ich auch gesehen habe, ist, dass sie zumindest versuchen, so ein, wie übersetzen wir ein Surrogate, so ein
Ersatz.
Ja, genau. Also einen jungen Ersatz aufzubauen, der immer mal wieder auftaucht neben ihm, damit so aussieht, als ob da auch was Junges an der Seite wäre.
Also ich berichte ja über deutsche Innenpolitik und hier sind ja alle unglaublich neidisch auf diesen Inflation Reduction Act. Wenn man hier mit Leuten aus der Bundesregierung spricht, die sagen, was wir hier probieren durchzukriegen, ist ja eigentlich klein, klein im Vergleich zu dem, was die da machen und uns werden die Unternehmen abgeworben und so. Wird das denn überhaupt nicht gesehen, dass das eigentlich eine ziemlich gute Idee war, was er da gemacht hat? Hans-Jürgen, was meinst du?
Nein, leider nicht. Also ich war erst vor Ja, ich war erst vor ein paar Monaten, so im Herbst, Ende Oktober in West Virginia. Wie ihr ja wisst, West Virginia, ein großes Kohleabbaugebiet. Und dort gibt es große Investitionen in erneuerbare Energien, vor allem Wind und Solar. Und ich habe mich mit Arbeitern unterhalten, die wirklich einen Benefit aus diesem Inflation Reduction Act ziehen. Gute Gehälter, neue Jobs, aber da stoppt es dann auch. Also die wirklich direkt davon betroffen sind, die finden es gut. Und der Rest hat Angst. Der Rest hat Angst, dass die Zukunft schlechter wird, dass die Jobs, die durch erneuerbare Energien nach West Virginia kommen, weniger bezahlen, als in einem Kohlebergwerk zu arbeiten. Und somit, nein, es kommt nicht an. Und auch, ich musste ganz ehrlich sagen, das ist ein Problem, das Demokraten seit Jahren haben, vielleicht sogar schon Jahrzehnten, ist ihr Messaging. Also wenn sie etwas Positives tun, haben sie wirklich ein Problem, das unter die Leute zu bringen und wirklich den Leuten zu sagen, das liegt an uns, dass es euch besser geht. Das trifft einfach nicht zu. Also ich kenne keinen, der mir gesagt hat, außer hier in Washington, die Lobbyisten, die mir erzählt hätten auf der Straße, oh, es ist so toll, dass wir endlich in erneuerbare Energien investieren und wirklich EVs pushen und auf die Straße bringen. Kein einziger, also ich kenne keinen.
Ja, das ist, ich glaube, das spielt, also es ist sehr furchtbar, ne, weil dieser immerhin 1,3 Billionen Dollar schwere Investitionsdings, das, was Sabine sagt, stimmt ja, ne, wir sind ja alle total neidisch und spielt auch immer wieder als Vorbild in der deutschen Debatte hier eine Rolle, ne, wie Habeck dann sich auch hingestellt und gesagt hat, ey, alle anderen machen sowas und wir sitzen auf der Schuldenbremse, das kann doch alles nicht wahr sein, ne, aber ja, es ist frustrierend, dass es dort nicht gesehen wird. Ich glaube aber, was auch noch dazu kommt, es ist einmal, also, ja, es ist Bidens Alter, das ist wirklich ein massives Problem. Wobei das natürlich auch völlig irre ist, weil Trump kann in seinen Reden scheinbar bei bestem Verstand vollkommen wirres Zeug sagen und den Leuten auf einer Wahlveranstaltung in Pennsylvania erklären, die Demokraten wollten den Bundesstaat umbenennen und dagegen müsste man sich wehren und ihn wählen, damit der Bundesstaat nicht umbenennt, was kompletter Quatsch ist. Er redet Sätze, die ergeben hinten und vorne keinen Sinn, verliert sich und so weiter und sagt dann aber, Biden ist dement. Ne? Und im Vergleich dazu redet Biden schon noch ganz klare Sachen eigentlich, die nicht so irre sind. Biden verwechselt halt Sachen. Neulich hat er den ägyptischen Präsidenten al-Sisi für den Präsidenten von Mexiko gehalten. Dann wollte er Lebensmittelpakete, die er zum Gazastreifen abgeworfen haben, hat er gesagt, er wirft sie in der Ukraine ab. Ich hoffe, er fordert nicht irgendwann aus Versehen eine Zwei-Staaten-Lösung für die Ukraine oder irgendwie sowas. Dann kriegen wir wirklich richtige Schwierigkeiten. Aber das ist natürlich alles ein Problem. Und das zweite Problem ist, er hat ja eine viel, viel jüngere Vizepräsidentin, die ja in dem Moment, wenn Biden etwas zustößt, sofort einspringen würde. Und von deren wir alle gedacht haben, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht nicht, aber ich habe es gedacht jedenfalls, als die damals gewählt wurden, 2020, dass die konsequent aufgebaut werden würde und vielleicht sogar Biden selber das schon so anlegen würde, dass seine eine Präsidentschaft, eine Übergangspräsidentschaft sei, um dann vielleicht auch den Wahlkampf, um die Wiederwahl schon sie führen zu lassen oder so. Und das exakte Gegenteil ist passiert. Kamala Harris war der Aufgabe offenbar überhaupt gar nicht gewachsen, ist von der Bildfläche verschwunden, hat wenige Interviews gegeben, die skandalös und ganz schrecklich für sie gelaufen sind. Dann hat man sie auch ein bisschen von der Bildfläche tatsächlich auch runtergenommen, weil er gesagt hat, oi, Biden ist ja schon bekannt immer für seine Aussetzer, wenn die jetzt auch noch so anfängt, dann wird's richtig schlimm. Und jetzt stehen sie da, Biden hat nicht nur seine eigene Wiederkandidatur im April letzten Jahres erklärt, sondern auch gesagt, mit dem gleichen Ticket wieder anzutreten. Was man wahrscheinlich auch gar nicht so richtig anders machen kann, weil man sich sonst selber schwächt, solange man noch Präsident und Vizepräsident ist, weiß ich nicht. Aber ich habe von vielen gehört, dass das Argument, Kamala Harris könnte Präsidentin werden, eigentlich noch viel angstmachender ist bei Leuten, als dass Biden es bleibt, solange er noch bei Gesundheit ist. Und das ist natürlich wirklich richtig Käse. Und das hätte man anders machen können.
Ich habe es auch nicht verstanden. Also es wurde sehr schnell klar, dass sie es nicht ist. In solchen Fällen gibt es doch dann immer persönliche Gründe, warum jemand nicht eine zweite Amtszeit macht und man hätte jemand anders aufbauen können. Ich meine, es ist schwierig, das Profil zu erfüllen, dass ihr tatsächlich tough in Sicherheitsfragen aus einer migrantischen Geschichte heraus, Frau, dieses Profil, um alle möglichen Spektren zu erfassen, das ist nicht so leicht herstellbar. Aber es hätte möglicherweise jemand oder jemand der gegeben, die tatsächlich auch mehr Energie in das Ganze reinbringt. Das ist ja das Problem. Trump bringt Energie. Es ist widerlich und es ist hasserfüllte Energie, aber es ist keine Energie in diesem beiden Wahlkampf und Kamala Harris erst recht nicht. Das ist das, was er gebraucht hätte. Es haben, also Hans-Jürgen sagt's, aber es haben so viele Leute einfach nicht verstanden, warum das nicht gelungen ist. Das ist ein strategischer Fehler.
Ja, auf jeden Fall. Das war ein strategischer Fehler. Ich glaube, wenn du mit jemandem aus dem Weißen Haus unter vier Augen sprechen würdest, würdest du genau das hören. Aber wir sind in dieser Situation jetzt. Wir haben einen 81-Jährigen, der wirklich ein Problem hat, Energy wirklich zu verbreiten unter den Wählern, und eine Vizepräsidentin, die fast noch unbeliebter ist als der. Es ist wirklich ein Problem. Und hinzu kommt, wie ihr wisst, dass eben, ich glaube, Bernd hat es am Anfang erklärt, dass auch die Demokraten innerhalb der Partei ein bisschen gespalten sind. Wir haben diesen Progressive-Flügel, der zum Beispiel fast jeden Tag für einen Waffenstillstand in Gaza fordert. Und wie ihr auch die letzten Vorwahlen gesehen hattet, kommt das natürlich auch bei den Wählern an. Und Michigan war das natürlich das Paradebeispiel, wo mehr als 100.000 Leute in einer Vorwahl nicht für den amtierenden Präsidenten gestimmt hatten, sondern für uncommitted, also im Endeffekt für niemanden. Und auch gestern hat es, ich glaube, wenn man alle zusammenrechnet, waren es knapp 100.000 über die verschiedenen Bundesstaaten. Ich glaube, Minnesota war der größte mit etwas mehr als 40.000. Also die Demokraten haben ein Problem. Um wirklich Trump zu besiegen im November, müsste die Partei wirklich geschlossen hinter Biden stehen. Und ich glaube, das wird gefährlich. Und darum glaube ich auch, wie wir schon vorher besprochen hatten, dass es wichtig für die Demokraten und die Regierung wäre, zumindest ein paar dieser Haley-Wähler doch für sich zu gewinnen. Oder zumindest dafür zu sorgen, dass sie im November zu Hause bleiben und gar nicht zu wählen gehen.
Vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen aufdröseln, wie genau die Lage bei den Demokraten ist, weil das wissen ja jetzt ja auch nicht alle. Also Hans-Jürgen, du hast ja schon ein bisschen was gesagt irgendwie, dass es die Progressiven gibt, die das zum Teil, was Biden macht, nicht toll finden. Aber Bernd, erklär mal.
Naja, es hat ja auch eine Entwicklung, die würde ich mal vorsichtig bei 2016 jetzt mal datieren, bei der ersten Trump-Wahl. Weil damals gab es ja den demokratischen Vorwahlkampf zwischen Hillary Clinton und Bernie Sanders. Bernie Sanders, der es geschafft hat, tatsächlich seine eigene Kandidatur aufzubauen als eine kleine innerparteiliche linke Revolution auch und sehr, sehr viele neue, junge Leute tatsächlich in Progressive Caucuses reingekriegt hat oder Organisationen reingekriegt hat, die sich dann auch damals schon im Wahlen im Repräsentantenhaus, aber seither im Repräsentantenhaus relativ stark durchgesetzt haben. Das sind ja nicht nur die vier bekanntesten, also The Squad um Alexandria Ocasio-Cortez aus New York und die anderen drei, sondern das sind ja viel mehr geworden. Der Progressive Caucus ist relativ groß geworden. Die haben 2020, als Bernie Sanders ja erneut versuchte, dann auch gegen Biden Kandidat zu werden, haben die sich relativ schnell dann zusammengeschlossen. Sanders hat sofort seine volle Unterstützung hinter Biden geschmissen und hat die Leute wirklich zusammengehalten, weil sie gesagt haben, sowas wie 2016 darf uns nicht nochmal passieren. Das, weil von uns nicht genug Leute, wir fanden alle Hillary nicht toll, aber wenn von uns nicht genug Leute hingehen, dann gewinnt Trump wieder, das müssen wir unbedingt verhindern. Das wird jetzt die gleiche Aufgabe sein, eigentlich, aber es wird ungleich viel schwieriger. Und es ist ja nicht nur so, dass die jetzt wegen der US-amerikanischen Israel-Politik protestieren, dass sie einen Waffenstillstand fordern. Waffenstillstand hat Biden selber ein paar Mal gefordert. Kamala Harris, Kamala Harris, vorgestern nochmal sehr laut. Nur, sie unterstützen halt Israel weiter mit Geld und Waffen. Und das ist das, was die Progressiven fordern und auch ein Teil der mit dem progressiven Alliierten arabischstämmigen Bevölkerung, das war jetzt gerade in Minnesota und Michigan, war das sehr sichtbar, das ist das, was sie nicht mehr wollen. Und dann hast du aber, natürlich ist es völlig eingezwängt auch, was die Israel-Politik angeht, kriegt es Biden von beiden Seiten. Die IPAC, das ist die große pro-israelische Lobbyorganisation, also American Israel Political Action Committee, IPAC, wirklich große Lobbyorganisation, wahrscheinlich die größte und wichtigste außenpolitische Lobby auch in den USA, macht jetzt in diesem Wahlkampf 100 Millionen Dollar locker, um genau gegen progressive Kandidaten, die pro-palästinensisch sich äußern oder sowas, vorzugehen und die rauszukriegen. Und Das kann Biden auch nicht gebrauchen, andererseits wiederum. Ja, da ist er ganz eingezwängt.
Ja, eingezwängt, aber auch zum Beispiel in der Frage der Migration. Da hast du es ja auch. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er versuchen muss, von den gemäßigt ist vielleicht schon das falsche Wort, von den noch von dieser Welt seienden Republikanern, welche für sich zu gewinnen, dann muss er natürlich konservative Politik machen und du hast die starken Progressiven. Und für mich ist es, war es nicht nachvollziehbar und ist es heute auch nicht, aber ich habe zumindest erlebt, wie damals, als Hillary angetreten ist, der Hass auf diese Frau so groß war, dass junge Demokraten und Demokratinnen lieber in Kauf genommen haben, dass Trump Präsident wird, als dass sie ihre Stimme dieser Kandidatin geben. Und so eine Situation haben wir jetzt auch, befürchte ich. Also alle Gespräche, die ich führe zumindest, sagen ganz, ganz klar, der Widerspruch gegen Biden in der Israel-Politik ist so stark, dass sie in Kauf nehmen, dass Trump Präsident wird, weil sie nicht über diesen Schatten springen können. Sie ist jetzt sehr verallgemeinert, aber die Bewegung in die Richtung ist beängstigend stark.
Wobei ich habe das neulich auch im Kommentar geschrieben. Ich finde das wirklich, also wenn das wirklich so kommen sollte und das nicht nur ein Druckmittel ist, um jetzt die Biden-Politik zu verändern, sondern sich tatsächlich so umsetzen sollte dann im November. Trump ist ja 3000 Mal extremer in seiner Israel-Politik, als es Biden jemals war. Trump hat die Botschaft damals nach Jerusalem verlegt. Trump hat einen Teilungsplan oder einen Friedensplan vorgelegt, der die Annexion des halben Westjordanlandes vorsieht und eigentlich für den palästinensischen Staat keinen Platz mehr lässt. Trump ist der engste Verbündete von Netanyahu, viel enger, als es Biden je war. Biden hatte vor dem 7. Oktober abgelehnt, mit Netanyahu überhaupt nur zu sprechen. Ja, und jetzt ist er Genocide Joe steht so da. Das ist also zutiefst wahnsinnig.
Ja, aber das war doch genau das Gleiche bei Hillary. Also die wurde abgelehnt als Teil der Elite, irgendwie des quasi schon fast Großkapitals, aber zulassen, dass Trump Präsident wird, der Inbegriff ist dieser Elite eigentlich. Es ist das Gleiche tatsächlich in Grün, in Braun, in ich weiß nicht welcher Farbe.
Um welche anderen Gruppen geht es denn? Also ich meine, ihr habt jetzt gesagt, die Israel-Politik ist total wichtig, irgendwie Migrationspolitik ist total wichtig. Die Linken sind irgendwie eher anti-Biden. Ich meine, es sind ja, er hat doch irgendwie gewonnen, weil er die Frauen gewonnen hat, die Schwarzen und die Latinos, oder? Zusätzlich ist es zu einfach, okay. Ihr kennt euch viel besser aus. Aber um welche Gruppen wird jetzt hier gekämpft? Vielleicht könnt ihr das nochmal ausführen.
Es geht um eigentlich alle, die du gerade beschrieben hattest. Die sind alle in play. Fangen wir mit Latinos an. Ja, Latinos sind wichtig für Demokraten. Demokraten hatten immer ein gutes Standing with Latinos. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, über die letzten 9 Jahre, besonders Männer mit Hispanic und Latino Background, die fühlen sich zu Trump, zu diesem Macho-Gehabe, ziemlich stark hingezogen und haben in den vergangenen Jahren immer mehr ein Draht zur Republikanischen Partei gefunden. Wichtig für Demokraten, außer den Linksgerichteten, sind vor allem junge Wähler. Und junge Wähler verliert er im Moment auch aufgrund seiner Israel-Politik. Ob das natürlich bis November so weitergeht, ist die Frage. Und wie Bernd erklärt hat, also was ist die Alternative? Trump ist 1000-mal schlimmer. Ein viel größerer Supporter von Israel als Biden ist. Es ist, das sind zwei wichtige Gruppen, wichtige Demografien für die Demokraten, die sie unbedingt haben müssen, um wirklich einen erneuten Wahlsieg zu feiern. Die Frauen, es bleibt, ich glaube, Barbara hatte das schon erklärt, Abortion, also Abtreibung ist wirklich ein wichtiges Thema und die Demokraten hoffen, dass es, wie wir die letzten 2 Jahre bei den Midterms besonders gesehen hatten, dass Abortion wirklich ein gewinnbringendes Thema ist für Demokraten. Also diese Hoffnung geht weiter. Wir hatten gerade diesen Supreme Court Case in Alabama über die Befruchtung von Eizellen und die Regularen, wenn es um das geht. Und Demokraten hoffen, dass wenn es um Abtreibung, um Familienplanung geht, dass wirklich vor allem junge Menschen, vor allem Frauen in den Suburbs sich dahin gezogen fühlen.
Es gibt noch eins, was immer auch erwähnt wird, dass die Einschreibungen in die demokratischen Listen mehr wären als zur letzten Wahl. Also darauf hoffen sie auch, dass, ob das jetzt Junge sind oder nicht Junge, das kann ich nicht sagen, weiß ich tatsächlich nicht. Aber offenkundig sprechen die Zahlen eher für sie. Dass möglicherweise auch durch Trump motiviert, mehr Leute sich zu den Demokraten bekennen, mehr Leute dann für die Demokraten auch unterwegs sind. Also in dem einen oder anderen Bundesstaat wollen sie auch Graswurzelbewegungen stärken, aufsetzen von Tür zu Tür. Das ist ja im amerikanischen Wahlkampf tatsächlich nicht unüblich oder vielmehr ist üblich, dass dann wirklich von Tür zu Tür gegangen wird. Also da hoffen die Demokraten noch, dass sie in den entscheidenden Staaten durch diese große Zahl offenkundig der Einschreibungen noch mehr reißen können. Das ist auf jeden Fall noch ein Aspekt, der vielleicht für sie sprechen würde. Aber nur ganz kurz, und dann sie haben halt wirklich auch keine Erzählung. Biden ist keine Erzählung, Trump hat immer eine Erzählung. Also so, Hass ist einfach zu erzählen. Aber Biden, Hans-Jürgen sagt es, also die ganzen Programme kommen nicht an, aber sie haben überhaupt keine Erzählung und das müssten sie entwickeln und zwar relativ schnell. Hm.
Ja, ich glaube rein vom Zahlenwerk her, wenn man sich nochmal vor Augen führt, dass bei den Wahlen 2020 beide Kandidaten mehr Stimmen bekommen haben landesweit als jemals ein gewählter Präsident in den USA zuvor. Also auch Trump war zwar unterlegen, aber er hat mehr Stimmen gekriegt als jemals zuvor jemand. Wer am meisten von denen wieder mobilisieren kann beim nächsten Mal, wird gewinnen.
Ja.
Und das ist halt das Schwierige, weil die Koalition, glaube ich, wenn man das so will, die Trump geschmiedet hat damals, die ist relativ intakt geblieben. Da ist nicht so viel von weggebrochen, glaube ich. Ja. Klar, wir reden jetzt über die Haley Wähler und jene traditionellen Republikaner, die sich dann doch noch erinnern oder das eben doch mit seinen ganzen Rechtsverfahren und seinem Umgang und seinem Zeug, was er redet und so unmöglich finden. Aber wie groß ist die Tranche? Das wissen wir ja nicht so genau. Ne? Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ansonsten von dem, was er gekriegt hat, groß was weggegangen ist. Und wie Hans-Jürgen gerade gesagt hat, in manchen Gruppen, die Demokraten immer für sich gezählt haben, das sind Latinos, aber auch Schwarze, hat Trump damals schon, aber meines Wissens nach auch in der Zwischenzeit, jetzt seit der letzten Wahl, immer noch zugelegt. Gegenbeispiel sind natürlich die letzten Midterm Elections, die für die Demokraten gut ausgegangen sind. Aber das sind natürlich auch Wahlen, wo du auf was anderes setzen kannst als Biden, den ja viele auch gar nicht mehr im Wahlkampf dabei haben wollten, damals auch auf demokratischer Seite, sondern die ihre Wahlkämpfe selber gestaltet haben in den verschiedenen Bundesstaaten mit ganz unterschiedlichen Themen, die dann auch ein bisschen, manchmal sehr nah dran an den Themen, über die wir die ganze Zeit reden, manchmal aber auch davon weg, je nachdem. Ne? Ich bin mir aber auch damals schon nicht sicher gewesen. Man hat ja dann so gesagt, ja, und Trump hat seine Kandidaten nicht durchgekriegt und so. Und das zeigt jetzt also, dass er auf der Verliererstraße ist. Ich bin mir da nicht so sicher, aber vielleicht seht ihr es ganz anders.
Ich habe heute tatsächlich, Entschuldigung, ganz kurz, heute tatsächlich auch ein schlechtes Gefühl, aber eine entscheidende Frage dürfte schon sein, er hat nicht verloren, aber hat er wirklich gewonnen? Also diese Latino-Unterstützung, ich erinnere mich an den Wahlkampf das letzte Mal, die war da schon stark. Ist das wirklich größer geworden? Also hat er wirklich sein Potenzial ausgeschöpft? Oder gibt es da tatsächlich noch mehr Potenzial? Das dürfte eine entscheidende Frage sein.
Hans-Jürgen.
Nur eine kurze Erwähnung, ein kurzes Gespräch, das ich gestern nach den Ergebnissen mit einer republikanischen Strategin geführt hatte, Alice Stewart. Sie hat mir gesagt, was für Biden spricht, ist, jetzt wissen die Leute, die wirklich nicht oft oder so wie uns, so wie wir immer die Politik verfolgen, sie wissen, es kommt zu einem Rematch zwischen Trump und Biden im November und jetzt wird wirklich aufgepasst, was die Kandidaten sagen. Und sie hat mir erzählt, dass für Biden es keinen besseren Menschen geben würde oder Kandidaten oder Gegenkandidaten geben würde, der wirklich Wähler dazu bewegt, wirklich für Biden zu wählen. Ich glaube, einer von euch beiden, Herr Barbara oder Bernd, hatte das bereits erwähnt. Biden kann wirklich nur gegen Trump gewinnen. Und Trump ist der beste Gegenkandidat, um demokratische Wähler auch wirklich zum Wahlgang zu bewegen.
Ist das übrigens auch dein Eindruck? Weil, ja, also den Eindruck habe ich auch, dass das beste und vielleicht sogar das einzige richtig starke Argument für Biden ist Trump, klar. Ich habe das Gefühl, dass sich die liberalen Medien auch seit ein paar Monaten schon so ein bisschen überlegen, wie gehen sie damit um und wieder viel mehr über Trump berichten, als sie das in den letzten 2-3 Jahren gemacht haben. Weil damals war ja so der Selbstvorwurf auch an die Medien, wir haben durch unsere Faszination für diesen Irren ihn erst groß und stark gemacht und ihm dazu verholfen. Dann hat man ein bisschen das runtergefahren, zumindest in dem Moment, wo er eben nicht mehr Präsident war und man das konnte, weil man nicht mehr täglich über ihn berichten musste. Man Präsident musste berichten, aber das musste man nicht mehr. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass wieder viel mehr sowohl so unabhängige Medien, Influencer, die so irgendwie auf der demokratisch-liberalen Seite sind, aber auch die Qualitätsmedien, Times, Washington Post und so weiter, die eher, sage ich mal, auf der demokratischen Seite zu verorten sind, alle wieder viel mehr über Trump berichten, in der Hoffnung, dass dieser Effekt, wir gehen dann eben doch zur Wahl und wählen den verdammten Biden, weil den Typen, nein, auf keinen Fall wieder sein Dreh. Aber stimmt das? Ist mein Eindruck richtig, dass die Medien so oder die liberalen Medien so reagieren?
Ich bin mir nicht sicher, ob es strategisch so wirklich gewollt ist oder ob es einfach daran liegt, dass, er wird der Präsidentschaftskandidat wieder sein. Wir müssen über ihn berichten, ob wir wollen oder nicht. Aber ich glaube, dass es immer noch, schau dir Fox News an, die hatten gestern am Abend nach seiner Rede, die hatten gar nicht die ganze Rede gezeigt, weil vielleicht habt ihr sie gehört, nachdem er sich bedankt hat und gesagt hatte, wie toll das Ergebnis am Super Tuesday war, war es wieder eine Wahlkampfkampagne mit seinen typischen Kommentaren über Einwanderungspolitik, über die Bewaffnung des Rechtssystems hier durch Biden. Und Fox News hat weggeschaltet. Ich glaube, fünf Jahren hättest du das nicht gesehen. Also ich glaube, die US-Medien versuchen immer noch wirklich eine Balance zu finden.
Was wir natürlich gar nicht beachtet haben bisher, ist, was auf Social-Media-Kanälen passiert. Das ist ja ein wahnsinnig wichtiges Instrument im US-Wahlkampf. Die arbeiten ja noch viel zahlenbasierter und dementsprechend auch kampagnenbasierter als wir. Und es gibt ja diese ganzen rechten Netzwerke, die es bei uns auch gibt. Da läuft ganz viel an Informationspolitik oder Desinformationspolitik, das wir gar nicht mitbekommen, und Beeinflussung. Das ist ein Faktor, ich kann ihn nicht einschätzen, wie groß der ist.
Kannst du das denn sagen? Ich kann es nämlich auch nicht von hier aus.
Also so meine alltäglichen Arbeit und meine alltäglichen Kontakten kann ich es auch leider nicht einschätzen. Nur von Gesprächen, wenn ich mit Republikanern unterwegs bin, also besonders, wenn wir zurückgehen zu CPAC, diesen fast schon Kultigen, die sich in einem Trump-Kult befinden. Wo die ihre Informationen herbekommen, ist wirklich nicht Mainstream-Media. Fox News auch nicht mehr. Für die sind es Plattformen wie Discord, Telegraph, Truth Social, Trumps eigene Website. Und es werden diese ganzen Lügen, über die wir seit Jahren berichten, werden immer wieder weitererzählt. Erst gestern habe ich mich mit einer republikanischen Wählerin hier in Virginia am Morgen unterhalten, als sie zum Wahllokal ging. Und sie hat mir wieder erklärt, dass sie gerade einen Artikel gelesen hatte, dass diese Dominion Voting Systems am Internet waren. Und somit gab es mit Sicherheit Wahlmanipulation im Jahr 2020. Dieser Informationsfluss oder Desinformationsfluss, wie Barbara erklärt hatte, ist definitiv mittlerweile verwurzelt auf der republikanischen Seite vor allem. Wie groß das ist, kann ich leider nicht beurteilen.
Ich würde gerne noch mal eine Frage zu Biden stellen. Wir haben ja, also das ist ja kein richtiger Vergleich, aber jetzt noch mal aus meiner deutschen innenpolitischen Brille. Hier wird ja viel gesagt, Scholz muss mehr kommunizieren, Scholz muss offensiver an die Menschen ran, Scholz braucht eine bessere Erzählung. Das trifft ja, auch wenn die beiden Herren jetzt nicht vergleichbar sind, eigentlich auch genauso auf Biden zu. Gibt's da was? Ist da was, also wisst ihr da irgendwie, gibt's da Überlegungen? Ich habe auch jetzt, das war mir gar nicht so klar, ehrlich gesagt, dass der zum Beispiel so gut wie keine Interviews gibt. Weil, wenn das stimmt, was ich gelesen habe, weil man Angst hat, dass er Mist erzählt. Gibt's da irgendwie Überlegungen? Was denkt ihr? Ist da irgendwas in der Mache?
Also wissen natürlich das nicht. Es muss was in der Mache sein. Sie wollen einen Wahlkampf bestreiten. Sie haben jetzt 8 Monate Zeit, um einen Rückstand, den sie in allen Umfragen haben, und zwar nicht nur landesweit, was übrigens auch bei den letzten beiden Wahlen nicht der Fall war. Als Trump gewonnen hat gegen Hillary, lag Hillary in allen Umfragen, ja, landesweit wie in den Swing States vorne. Gibt's jetzt die Frage, Hat sich da was verändert im Verhalten der Leute auch gegenüber den Umfragenden, wie es früher hier war, dass Leute nicht gesagt haben, dass sie AfD wählen, weil irgendwie sozial nicht akzeptiert und vielleicht früher nicht gesagt haben, sie wählen Trump, nicht akzeptiert und dann sagen sie es. Ist eine Frage, ne, die Umfragen stimmen. Aber jedenfalls haben wir es jetzt so, überall liegt Biden hinten. Und er muss aufholen. Und das heißt, sie müssen sich darüber Gedanken machen, wenn sie mit ihm nicht doch noch irgendeinen Weg finden wollen, eine Notbremse zu ziehen, wo mir gar keiner einfallen würde. Also es gibt Nachfolgeregelungen, sollte ihm was zustoßen, dann gibt es Möglichkeiten. Aber ihn ansonsten da jetzt wegzukriegen noch ist schwierig. Ne? Und diese ganzen Überlegungen, Michelle Obama könnte doch, die hat, ist immerhin so ernst genommen, dass sie gestern nochmal richtig offiziell erklärt hat, dass sie nicht zur Verfügung steht. Aber man merkt, die beide Jungen sind da. Und insofern muss Biden da in die Offensive kommen. Wir zeichnen jetzt am Mittwoch auf, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gibt es die State of the Union Speech, also die jährliche Rede zur Lage der Nation vor beiden Kammern des Kongresses. Darüber jetzt zu reden ist Quatsch, weil wenn viele den Podcast hören, wird die schon gelaufen sein. Aber das muss natürlich Biden als erste Chance ergreifen jetzt, um sich da als vitaler und visionärer Präsident, der auch weiß, warum er eine zweite Amtszeit anstrebt und was er eigentlich will und warum Trump so scheiße ist, rüberzubringen. Mal gucken, das werdet die Hörer vielleicht schon wissen dann, aber wir wissen es jetzt noch nicht. Er muss da was machen.
Ja, also es wird auch tatsächlich total gespannt darauf gewartet, welche Strategie er einschlägt, weil es gibt das bisher bekannte Muster gegen Trump und es gibt die Erwartung, er muss auch eine Zukunftserzählung erfinden. Er muss erzählen, wofür er steht. Ich habe es vorher erwähnt, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Maxwell Frost heißt der gute junge Mann, der dann ab und zu mit ihm im Rosengarten auftaucht. Ich würde mal hoffen, ich kann nicht davon ausgehen, ich weiß es nicht, aber ich würde mal hoffen, dass sie auf dieser Zukunftserzählung dann tatsächlich was aufbauen und eine positive Botschaft auch senden. Aber mit dieser Aussage, er kann nur gegen Trump gewinnen, ist schon sehr stark verbunden, dass es sich wahrscheinlich eher auf diesen Anti-Wahlkampf konzentrieren wird.
Möchtest du noch ergänzen, Hans-Jürgen?
Nein, ich kann nur meinen beiden Kollegen hier beifügen. Vielleicht das Einzige, weil wir gesagt haben, dass die Geschichte fehlt, die Erzählung. Wenn du dir Bidens politische Geschichte anschaust, ist ja eigentlich sehr interessant. Das Problem, das Biden hat, also ein junger Senator, hat seine Frau in einem Verkehrsunfall verloren, dann natürlich vor ein paar Jahren, der Tod des Sohns, der im Militär war. Er hätte eigentlich eine gute Geschichte zu erzählen. Leider ist er das schlechteste Person, die es erzählen kann. Und ich glaube, das geht zurück auf was Barbara vorher gemeint hatte, dass Demokraten und das Weiße Haus und sein Wahlkampfteam suchen fieberhaft nach Surrogates, die Geschichte und die Zukunftsvision für ihn erzählen können, weil sie wollen wirklich ihn nicht vor die Kamera bringen.
Das ist schon ganz schön. Das ist echt ziemlich krass, wenn man sich überlegt, um was für einen Posten es da geht. Das
naja,
ist
unfassbar. Und was auf dem Spiel steht.
Ja, und was auf dem Spiel steht, ja.
Also wir
ja.
haben über die NATO noch gar nicht gesprochen. Ja. Was bedeutet es eigentlich für Europa? Was bedeutet es für die Ukraine? Und mein Leidenschaftsthema, was bedeutet es um Himmels Willen für den Kampf gegen die Klimakrise? Da gibt's schon brutalste Ankündigungen von Trump, was er damit anstellen wird. Und nicht zum Guten des Planeten.
Das werden wir alles in einem weiteren Podcast tun. Ich wollte noch einmal eine andere Frage stellen zu dieser Kandidatenlage. Was ist eigentlich mit einer dritten Person? Also es wird ja immer mal wieder gesagt, es wurde auch über Nikki Haley gesagt, die könnte vielleicht auch als Unabhängige antreten. Ist da irgendwas zu erwarten mit Haley, ohne Haley? Und ist das eine relevante Variable in diesem Spiel, weil die Stimmen ziehen könnte, die dann vielleicht beiden fehlen?
Im Moment, glaube ich, gibt's da niemanden. Also der einzige unabhängige Kandidat, der am Anfang als Demokrat antreten wollte, auch gegen Biden, war dieser Robert F. Kennedy Jr. aus der Kennedy-Familie, aber im Grunde das schwarze Schaf der Kennedy-Familie, weil er halt so ein Impfgegner, Schwurbler, Verschwörungserzähler und sowas ist. Seit Jahren auch sein Geld damit verdient, mit Anti-Vax-Kampagnen und sowas. Also hier auch immer wieder eingeladen gewesen während der Corona-Proteste zu den Demos nach Berlin und so, also ganz furchtbar. Der wollte erst bei den Demokraten antreten, ist dann aber schon bevor die Vorwahlen losgingen rausgegangen und will jetzt als Unabhängiger antreten. Wie lange er das durchhält, ob er das Geld hat, um dann wirklich in allen Bundesstaaten anzutreten, weiß man nicht. In Umfragen liegt er so bei 8%, aber bei dem ist, anders wie es früher mal bei einem Ralph Nader oder so war in der 2000er-Wahl, der als grüner Kandidat bei der Gore-Bush-Wahl antrat und womöglich tatsächlich Gore die entscheidenden wenigen Stimmen geschnappt hat, die ihm gefehlt haben, oder Ross Perot, der damals womöglich auf republikanischer Seite ein paar Stimmen weg, genommen hat. Kann man das bei Robert F. Kennedy, wenn er denn überhaupt bundesweit antreten sollte, überhaupt nicht einschätzen, wem er was wegnimmt? Weil so Impfgegnerschaften, das, was der erzählt, ist eigentlich eher bei Trump. Der Name Kennedy steht eher für die Demokraten. Das ist gar nicht so richtig einzuschätzen. Ich weiß, es gibt Projekte, es gibt dieses No-Labels-Projekt, die sich darum bemühen, allerdings ohne einen Kandidaten. Das ist ganz erstaunlich auch, weil normalerweise kommt ja sowas über eine Kandidatenpersönlichkeit, kommt dann irgendwann die guckt dann, für welche Partei, Reform Party, Grün oder so, könnte ich antreten. Da läuft's andersrum. Die sagen, wir müssen das mal aufbrechen, dieses Zwei-Parteien-System. Und wir gucken mal, ob wir irgendwelche Kandidaten finden, die da reinpassen könnten. Nikki Haley war da tatsächlich auch im Gespräch dafür. Die wird's aber nicht machen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es landesweit keine Bedeutung spielen wird. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst, Hans-Jürgen oder du, Babs. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass diese Wahl durch die paar Prozentpunkte irgendeines Dritt. Das könnte natürlich, Jill Stein von Grünen kandidiert wieder, ja, steht wieder so stabil bei 2-3%. Wenn du so eine Wahl hättest, wie sie damals in Florida war im 2000, wo es letztendlich 285 Stimmen sind, dann kann sowas entscheidend sein. Aber selbst bei den letzten Wahlen, die auch knapp waren, waren der Margin dann doch noch zu groß, als dass so ein Einfluss über eine Drittpartikandidatin, zumal in einer hochpolarisierten Situation, ich glaube das nicht. Dass wir am Schluss sagen werden, verdammt nochmal, Jill Stein hat beiden die Stimmen geklaut, also ich glaub's nicht.
Da war Nader einfach auch viel stärker als sie, deshalb denke ich das tatsächlich auch nicht. Und bei der No Labels, die wären auch ein bisschen spät dran jetzt. Wir hatten ja irgendwie verschiedene Kandidatenpaare sich ausgesucht, die aber alle herzlichen Dank gesagt haben schlussendlich. Und jetzt noch dann einzusteigen, ist relativ spät tatsächlich. Es mag lange erscheinen, aber man muss ja in Amerika immer auch sehen, du musst ja Geld sammeln. Du musst ja, also gut, es ist ein Pack, aber trotzdem, du brauchst ja wirklich, die Kampagne muss ja aufgebaut werden. Und so, wenn jetzt noch keine Kampagne aufgebaut ist, ist es wirklich schwierig, da noch einzusteigen. Ich hoffe es mal nicht, weil die ja eher was Gemäßigtes suchen würden. Also so Joe Manchin oder Larry Hogan oder wenn da alles im Gespräch war. Das sind alle, die so zwischen den Demokraten und den noch von dieser Welt seienden Republikanern sich bewegen. Und da würde ich immer befürchten, dass die eher die Anti-Trump-Republikaner nehmen würden und gleich noch ein paar konservative Demokraten. Deshalb hoffe ich, dass die nichts mehr aufstellen.
Wie siehst du das, Hans-Jürgen?
Ja, ganz genauso. Also ich kann der Barbara und Bernd nur beifügen, besonders No-Labels-Kandidaten wie ein Larry Hogan, die genannt wurden, Manchin oder auch eine Liz Cheney, die würden wahrscheinlich eher Biden wehtun, als wirklich viele Stimmen von Trump wegnehmen. Also, und ja, die Zeit läuft davon. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Also okay. Das ist wieder ein Zweikampf zwischen Biden und Trump. Und ja, mag sein, dass da jemand anderes auf der Liste steht, aber die werden keine Rolle spielen.
Okay, wir müssen jetzt hier mal in die Schlusskurve einbiegen. Es wird ja immer gesagt, Taylor Swift könnte eine wichtige Rolle spielen. Und ist es tatsächlich so, dass nur sie uns vor Trump retten kann? Oder anders gefragt, vielleicht eine Runde zum Schluss. Was gibt euch eigentlich Hoffnung, dass es am Ende doch nicht so schlimm ausgeht, wie ihr jetzt hier alle gezeigt habt, dass ihr eigentlich glaubt, dass die Wahrscheinlichkeit nicht so schlecht ist? Bernd, fang mal an.
Naja, ich weiß nicht, wie viel Hoffnung ich habe tatsächlich. Es ist gar nicht so einfach. Was ich glaube, ist, dass der Ernst der Lage auf demokratischer Seite absolut allen vollkommen klar ist. Weil das, was Trump hingelegt hat, wir haben ja drüber geredet, ist ein Durchmarsch, ist eine strategische Gutaufstellung. Er hat ein Personaltableau, um zu übernehmen, was er 2016 nicht hatte. Er kriegt jetzt womöglich über Elon Musk auch noch das nötige Geld, weil bis jetzt hat Biden mehr Geld in der Wahlkampfkasse als Trump. Das heißt, er wird ein richtig taffer Gegner zu sein. Das ist auf demokratischer Seite jetzt wirklich allen richtig klar. Ich hoffe, meine Hoffnung ist, dass Bidens Gesundheit denn doch noch so weit mitmacht, dass er sich nicht allzu grobe Fehler erlaubt. Aber das ist eigentlich eine notwendige, aber nicht mal hinreichende Bedingung, ehrlich gesagt. Und ich hoffe sehr, dass alle demokratischen linken Leute zu Verstand kommen und sagen, da sind wir jetzt noch einmal gefordert und danach ist ja auch Biden weg. Also nach der noch einer Amtszeit oder vielleicht schon mal während der Amtszeit, da ist das dann weg. Da kann man sich dann neu aufstellen, da kann man Sanders-Kampagne 2.0, nicht mehr für Bernie Sanders, aber dann vielleicht für andere progressive Kandidaten, all sowas machen. Aber jetzt müssen die einfach nochmal zusammenstehen, um das zu verhindern, weil tatsächlich, was du gesagt hast, ich meine, nimm allein nur Klima, ja, was Babs gesagt hat, ne? das ist ja nicht nur für den Rest der Welt, das ist ja für die USA selber auch eine Vollkatastrophe, wenn er da aus allem wieder rausgeht. Für die Ukraine wäre es eine Vollkatastrophe. Die Mittel sind jetzt schon blockiert durch den von Trump kontrollierten Teil des Repräsentantenhauses. Und sie haben ganz klar, Trump hat es ganz klar gemacht, dass da nichts mehr fließen wird und so. Das muss passieren. Das ist nicht ein Thema, womit die linken Demokraten so hausieren gehen können. Mehr Waffen für die Ukraine, das ist nicht das, was die machen würden. Aber wenigstens das Klima, die müssen sich irgendwie zusammenreißen. Ich hoffe, sie schaffen es.
So richtig hoffnungsvoll war das nicht. Hans-Jürgen, sag du mal was zu meiner Frage, bitte.
Ich glaube nicht, dass ich mehr Hoffnung versprühen kann. Meine Hoffnung ist wirklich, wenn ich mich einfach, ich reise viel durchs Land und wenn ich mich einfach mit ganz normalen Bürgern unterhalte, ich traue ihnen zu, dass sie verstehen, um was es geht. Und wenn sie wirklich diese beiden Kandidaten, Biden und Trump, gegenüberstellen, dass sie hoffentlich für Biden wählen würden. Auch wenn er ihnen nicht gefällt. Also ich glaube, kann ja nicht Mitbürger sagen, aber zumindest meine Nachbarn, meine Mitmenschen, die hier leben, ich vertraue ihnen. Das ist wirklich die einzige Hoffnung, die ich habe. Also ansonsten, ja, ich sehe keinen anderen Grund, warum Biden ein vielleicht, ja, ich leider keine Hoffnung von meiner Seite aus.
ein bisschen war das jetzt ja schon. Ja. Babs, du hast jetzt quasi das Schlusswort.
Ja, ich war schon erstaunt, was du über deine Nachbarn und Nachbarinnen so sagst. Darin die Hoffnung zu legen, ist wahrscheinlich auch nicht hinreichend, wie Bernd es gerade so schön gesagt hat. Also mir hat neulich jemand gesagt, wenn Biden und die Kampagne es schaffen, bis Ramadan irgendwie also entweder Israel so weit zu haben, dass sich was ändert, den Druck da so aufgebaut haben, dann könnte sich bis zur Wahl zumindest dieser Streit noch entspannen, so dass vielleicht das dabei rauskommt, was Bernd sagt. Okay, er hat nochmal die Kurve gekriegt, prinzipiell ist er falsch, aber. Und zu deiner Frage, Taylor Swift hat ja jetzt leider nur gesagt, geht zur Wahl, überlegt's euch gut. Aber eine Mobilisierungskampagne, gerade junger Leute, von derartigen Menschen, Taylor Swift ist natürlich irgendwie das Tollste, das könnte was helfen. Tatsächlich.
Also was ja manchmal auch hilft, Entschuldigung, jetzt quatsche ich hier noch einmal rein.
Ja, jetzt wären wir ganz hoffnungsvoll. Nee, ja,
was, bitte. Was manchmal aber nur geholfen hat schon, jetzt. Ist zumindest in einzelnen Bundesstaaten, wo dann irgendwas anderes aufs Ballot kommt. Dann setzt man irgendein Referendum an, was irgendeine Teilgruppe besonders mobilisiert. Sodass sie sich überhaupt erstmal zu registrieren und an dem Tag zur Wahl gehen. Und dann wählen sie noch, bleiben noch mit, auch wenn sie sonst vielleicht nicht hingegangen wären. Da könnte ich mir vorstellen, dass ein bisschen Kreativität jetzt auch entsteht noch in diesen Monaten bis zur Wahl. Was das genau ist und ob das funktioniert, keine Ahnung.
Ja, man muss mobilisieren, nicht für Biden, sondern für irgendwas Positives.
Okay, damit machen wir jetzt hier mal einen Punkt für heute. Wir werden uns bestimmt in dieser oder ähnlichen Konstellation in den nächsten Monaten noch öfter zusammensetzen und darüber sprechen, auch was du, Babs, angesprochen hast. Natürlich, was heißt das fürs Klima, was heißt das für die NATO, was heißt das für die Ukraine? Es gibt viel zu besprechen. Aber für heute machen wir mal Schluss. Das war der Bundestalk. Vielen Dank euch drei für das interessante Gespräch und allen, die zuhören. Auch danke dafür. Danke auch an Chanzet Itzpinar für die Redaktion und Nikolai Kühling für die Technik. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen, Lob, Kritik, Anregungen, whatever. Per Mail an bundestalk@taz.de, gerne auch über finanzielle Unterstützung, über Taz zahle ich. Und wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast abonniert, teilt und uns weiterempfehlt. Damit ist jetzt erstmal für heute Schluss. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.